Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Guten Abend. Wir berichten heute über das Streaming-Angebot der Bayerischen Staatsoper, genannt Montagsstück. Gestern hatte eine Operette von Franz Lehár Premiere. Außerdem handeln wir von einer teuren Guarneri-Geige. Trotz einer Empfehlung der sogenannten Limbach-Kommission aus dem Jahr 2016 weigert sich die Hagemann-Stiftung, eine Entschädigung zu zahlen. Und ein Gespräch mit dem Politologen Christian Hacke über die historischen Ursachen der gesellschaftlichen Spaltung in den USA. Franz Lehárs Operette »Schön ist die Welt« wurde 1930 uraufgeführt und spielt auch in dieser Zeit. Eine Liebes- und Verwechslungsgeschichte um einen Adligen, der eine andere Adlige, also eine Prinzessin, heiraten soll. Beide sind von der gestifteten Ehe überhaupt nicht begeistert. Sie wollen ihre eigenen Wege gehen bzw. sich ihre Ehepartner selbst aussuchen. Und dann treffen sie ganz zufällig in den Bergen und auch noch inkognito aufeinander. Nach einer aufregenden Nacht unter aufziehendem Gewitter verlieben sie sich. Die Identität der beiden wird schlussendlich aufgeklärt und alle sind glücklich, wie das in der Operette dann so sein muss. Frage an unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs. Alles happy auch bei dieser gestern live aus dem Münchner Nationaltheater gestreamten Premiere?
Ja, und das ist ja nicht immer der Fall, denn die Bayerische Staatsoper, die hat durchaus düstere Stücke zuletzt programmiert, gestreamt. Und jetzt will man wohl einmal sagen, es soll alles einfach nur schön sein. Entsprechend ist das auch schön und es wird nicht irgendwie gebrochen, dieser Abend irgendwie szenisch. Und es hat durchaus Charme und ist eben eine vollgültige Operettenproduktion, was man ja auch sehr, sehr selten erlebt sonst an der Bayerischen Staatsoper außerhalb der Silvesterfledermaus da obligatorisch.
Eher in Berlin in der Tat und Regie führte auch Tobias Rybitzki, ein noch sehr junger Künstler, der aber unter anderem eben schon für Barry Cosby gearbeitet hatte. Jetzt inszeniert er erstmals in München und hat sogar eine eigene Fassung des Stücks geschaffen. Wie sah die denn aus?
Das sieht so aus, dass man auf der Bühne, ja, also so szenische Andeutung hat zum Teil, ein Gletscher projiziert im Hintergrund oder auch, dass es mal Schnee und solche Effekte gibt, aber nicht ein gigantisches Bühnenbild, weswegen da ein weiterer Mitstreiter von Barry Cosby noch ins Geschäft kommt an diesem Abend, nämlich Max Hopp. Der singt und der performt und der spricht begleitende und kommentierende Texte. Manchmal ist das auch sehr gegenwärtig. Es gibt ja die beiden, das Liebespaar, das da in den Alpen ist und einen Lawinenabgang. Dann gibt es also in dem Stück selber auch eine Warnung und dann eine Vermisstenmeldung per Radio. Und da macht Hopp also sehr witzig das Radio tatsächlich danach, schaltet die verschiedenen Sender durch. Und das hat durchaus seinen Reiz. Es ist manchmal ein kleines bisschen, finde ich, zu derb und zu überzogen, aber es ist eine sehr punktgenaue, ja, auch emotionale Darstellung der Figuren, sehr, sehr schöne Figurenzeichnung. Und man kann tatsächlich ziemlich glücklich sein am Ende.
Hinsichtlich der Besetzung hat die Staatsoper in München ja auch nicht geknausert. Wenn man auf den Besetzungszettel schaut, war das sängerisch und musikalisch überzeugend?
Ja, also erstmal Friedrich Haider, der das Bayerische Staatsorchester dirigiert, mit sehr, sehr viel Zug, mit auch entsprechenden Effekten da, wo es hingehört. Diese Partitur ist ja insofern interessant, weil sie sehr, sehr viele Tanzrhythmen hat. Da gibt's etwa Tango, da gibt's Foxtrot. Das war für die damalige Zeit schon, ja, nicht jetzt wirklich avantgardistisch, aber es war weiter, als die Kollegen von Lehár waren zu diesem Zeiten, 1930er Jahren. Und musikalisch vor allen Dingen die Prinzessin, die erotische Dame an diesem Abend und in diesem Stück, Julia Kleiter, hat es sehr, sehr gut gemacht. Und Sebastian Kohlhepp als Kronprinz Georg. Und dies jetzt ist ein kleiner Eindruck des Sängers Kohlhepp, der eigentlich Mozart singt, auch Wagner-Partien und jetzt in einer ungewohnten Operettenrolle ist. Ja, man hört schon wirklich, der große Operettenbombast war da in München geboten gestern.
Herr Fuchs, die Staatsoper streamt ja auch im zweiten Lockdown regelmäßig. Erklären Sie doch bitte mal deren Konzept. Die Premiere gestern war ja live, wie Sie sagten.
Genau, also die Idee ist bei diesen berühmten Montagsstücken, die dann erstmal auch gratis sind, später durch eine geringe Gebühr noch abgerufen werden können, dass man eben montags abends nach der Tagesschau, 20.15 Uhr, live wirklich etwas anbietet, von Liederabend Jonas Kaufmann über kleine szenische Projekte bis hin zu durchaus extravaganten Geschichten. Letzten Montag gab es etwa 8 Songs for a Mad King von Peter Maxwell Davis mit Holger Falk, eine irrsinnige Performance rund um George III, diesen verrückten König, wo ich in Klammern gesagt ein bisschen auch an Markus Söder denken musste in all diesen Verästelungen. Aber auch solche Projekte gibt es, und so, dass es eine Mischung ist aus Unterhaltung und durchaus eben Anspruch und auch dem Neuen.
Herzlichen Dank, Jörn Florian Fuchs, über das Streaming-Konzept der Bayerischen Staatsoper in München und die Operette Schön ist die Welt von Franz Lehár. Die Überschrift dieser Pressemitteilung lässt nicht unbedingt darauf schließen, dass da mal jemand kräftig auf den Tisch hauen will, nämlich die beratende Kommission, die sich um Streitfälle bei der Rückgabe von Kulturgut engagiert, das NS-verfolgungsbedingt entzogen wurde. Der Streitfall hier, eine teure Guarneri-Geige, und betroffen ist die Hagemann-Stiftung, der diese gehört und die im Zuge einer Restaurierung der Geige ihre Provenienz untersucht hat. So kam dann die beratende Kommission ins Spiel, die jetzt in der schon genannten Pressemitteilung verkürzt sagt: Empfehlung wegen Weigerung der Hagemann-Stiftung ist nicht umgesetzt. Stefan Koldehoff, unser Experte für die Raubkunst, im Studio nebenan. Herr Koldehoff, was ist da genau los?
Naja, es gibt eigentlich eine sehr klare Empfehlung dieser beratenden Kommission, die ja nach ihrer ersten Vorsitzenden auch Limbach-Kommission immer noch genannt wird, von 2016 nämlich. Da hat man empfohlen, dass doch eigentlich eine Entschädigung zu zahlen ist für diese Guarneri, dieses wertvolle Instrument, von dem Sie gerade gesprochen haben. Und zwar, weil offenbar erwiesen ist, dass dieses Instrument einmal einem jüdischen Musikalienhändler gehört hat, der von den Nationalsozialisten verfolgt wurde, sich 1939 dann das Leben genommen hat. Seine Kinder konnten glücklicherweise ins Ausland flüchten. Seine Witwe kam in ein Internierungslager im besetzten Frankreich, konnte vor der Deportation in ein Vernichtungslager dann aber glücklicherweise auch flüchten. Nur das gesamte Hab und Gut hat die Gestapo beschlagnahmt und das wurde dann versteigert. Und deswegen, so 2016, der Schluss der Limbach-Kommission, sei nicht nachzuweisen, dass diese Geige rechtmäßig den Besitzer gewechselt hat und damit auch rechtmäßig letztlich in den Besitz der Franz Hoffmann und Sophie Hagemann Stiftung gekommen ist. Egal, ob das nun ein gutgläubiger Erwerb war, egal, ob da Jahrzehnte dazwischen lagen, das spielt ja bei solchen Fällen keine Rolle. Die Frage ist da einfach, was ist irgendwann historisch mal geschehen?
Und was sind denn nun die Gründe und die Argumente der Hagemann-Stiftung, warum sie nicht zahlen will? So groß ist die Summe ja nun auch nicht.
Die Aufforderung war von dem geschätzten Marktwert 150.000 Euro, 50.000 Euro abzuziehen, die die Stiftung bereits für eine Restaurierung ausgegeben hatte, und dann eben 100.000 zu überweisen. Und das ist eigentlich, wie das bei diesen Entscheidungen der Limbach-Kommission vorher schon vereinbart wird, dann auch bindend. Also man ruft gemeinsam an, wenn man dann auch bereit ist, der Empfehlung zu folgen. Die Limbach-Kommission hat dann wohl nachgefragt, was ist denn draus geworden, und von den Erben erfahren, wir haben bisher kein Geld gesehen, überhaupt nichts, und hat dann wieder bei der Stiftung sich erkundigt, und die haben dann wohl gesagt, ja, also inzwischen steht ja fest, dass dieser jüdische Händler gar nicht 37, sondern 39 erst sein Geschäft zwangsverkaufen musste, spielt überhaupt keine Rolle mehr, es war auf jeden Fall nach 33. Es ist nicht, wir haben nicht erklärt, dass wir uns dem so unterwerfen wollten, und dann kommt der ganz entscheidende Satz: Der Stiftungsvorstand ist der Meinung, dass aufgrund von verkürzten und fehlerhaften Darstellungen auch der Beschluss der beratenden Kommission aufgrund mangelnder Kenntnisse möglicherweise unter falscher Voraussetzung gefasst worden ist. Außerdem habe man versucht, das Geld zu bekommen, unter anderem von der Kulturstaatsministerin. Da sei aber niemand bereit zu gewesen. Und deswegen sei man der Meinung, man müsse keine weiteren Anstrengungen zu unternehmen, und fordert sogar eine Entschuldigung von der Limbach-Kommission, das gefordert zu haben.
So, dann haben wir es sozusagen gleich mit zwei Ohrfeigen zu tun. Da wird sozusagen zurückgewatscht. Wie bewerten Sie denn diese Pressemitteilung der beratenden Kommission, der man ja nun oft genug vorgeworfen hat, sie wäre ein zahnloser Tiger?
Ich war völlig erstaunt, aber ehrlich gesagt in einem positiven Sinne. Also nochmals müssen wir ganz deutlich sagen, die Stiftung stellt das anders dar. Aber wenn es alles so ist, wie es die beratende Kommission darstellt, dann kann man ihr das eigentlich nur hoch anrechnen. Das ist das erste Mal gewesen, dass man in der Form jedenfalls öffentlich nachgekartet hat und in wohlgesetzten Worten und meiner Auffassung nach, wie gesagt, die betroffene Stiftung sieht es anders, auch gut begründet darlegt, warum man da verstoßen hat gegen die Regularien. Man geht sogar noch weiter in dieser Pressemitteilung der beratenden Kommission. Da heißt es nämlich ganz am Schluss, es sei auch unverständlich, warum denn nicht die entsprechenden Behörden die Stiftung angewiesen hätten.
Herzlichen Dank, Stefan Koldehoff. Die Limbach-Kommission hat erstmals festgehalten, dass das Gebaren der Hagemann-Stiftung unakzeptabel sei. Die Hauptstadt abgeriegelt, Panzer auf den Straßen, die Nationalgarde unter schweren Waffen. Übliche Bilder sind das aus Bürgerkriegsländern oder sogenannten Failed States. Seit ein paar Tagen, man reibt sich die Augen, sind solche Bilder aus Washington zu sehen. Bis zu 15.000 Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde sollen die Inauguration von Joe Biden als neuem Präsidenten der USA schützen. Washington unterliegt offenbar einer von Behörden als gravierend eingeschätzten Gefährdungslage. Die Erstürmung des Kapitols war der traurige Höhepunkt nach 4 Jahren Präsidentschaft Donald Trump voller Hass und Hetze. Mit dem Politikwissenschaftler Christian Hacke konnte ich vor der Sendung über die historischen Wurzeln dieser gesellschaftlichen Spaltung in den USA sprechen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, wie ihm diese Bilder vom bunkerartig abgeschotteten Kapitol selbst vorkommen.
Ja, mir sind sie natürlich genauso fremd wie Ihnen und uns allen, weil wir dieses Amerika, also das antidemokratische Amerika, was wir hier sagen müssen, was bei dem Mob auftaucht, das kennen wir nicht. Wir kennen nur das liberale Amerika, vergessen aber dabei zweierlei. Erstens, es gab also schon randalierenden Mob, zum Beispiel 1877, als der Republikaner Rutherford knapp unterlegen war und dann sein Mob sozusagen dafür sorgte, dass in einem Verfahren, das auch daran erinnert, was Ted Cruz vorgeschlagen hatte im Senat, also dass 5 Demokraten, 5 Republikaner und Richter letztlich darüber entscheiden sollen, wie der Wahlausgang sein soll. Das gab es damals genauso schon. Nur damals ging es um 500 Stimmen. Das war eine andere Sache, das war eng. Heute war gar keine Form von Wahlbetrug da, also es war völlig absurd heute. Das Zweite, nur um es kurz zu sagen, und das ist der enormer Unterschied, der alles andere verändert und auch die Schatten der Vergangenheit verblassen lässt. Das ist, was in der amerikanischen Geschichte zum ersten Mal ein Präsident selbst Rechtsradikalismus und antidemokratische Politik per Lüge über 4 Jahre lang von sich geben konnte. Und das ist natürlich eine völlig andere Situation, als wenn nur der Mob von unten sowas formuliert.
Diese Lügen, die Sie erwähnen, Herr Professor Hacke, die haben wir ja gesehen, seit Donald Trump bei seiner Inauguration unbedingt mehr Publikum haben wollte als damals Barack Obama. Seit diesem Zeitpunkt kennen wir auch das Wort alternative Fakten. Das hat Donald Trump bzw. seine Pressesprecherin ganz zu Beginn geprägt. Und wie wir heute wissen, war das nicht nur Chuzpe oder Vermessenheit, sondern quasi blanke, pure Berechnung. Die Frage, die bleibt, ist, warum sind die Menschen so anfällig für alternative Fakten?
Ja, Amerika war auf so einen Präsidenten einfach nicht vorbereitet. Er wurde ja gewählt, das dürfen wir nicht vergessen, vor dem Hintergrund gescheiterter Innen- und Außenpolitik der Vorgängerregierungen. Amerika war frustriert, war vor ihm schon gespalten und da haben viele geglaubt, er wäre die Lösung aller Probleme. Und nun haben Sie etwas angesprochen und das ist richtig. Es fing an mit der sogenannten kleinen Lüge, da wären Hunderttausende bei seiner Inauguration gewesen. So, und von der kleinen Lüge hat er über 4 Jahre lang sich bis zu der Mammutlüge gesteigert, nämlich dass die Wahlen gefälscht gewesen wären. Und das muss man sehen, auch auf dem Hintergrund der Überraschung der Amerikaner. Schauen Sie, 4 Jahre lang nicht nur per Lüge, wie er regiert hat, sondern aus der Präsidentenperspektive. Das macht bei vielen Leuten, die auch weniger gebildet sind, macht das Sinn. Die Wiederholung wiederum ist auch ein Moment, das Systematische, was sich einbohrt bei einer verunsicherten Gesellschaft. Und er bediente ja klugerweise aus seiner Sicht auch uramerikanische Mythen, also den Hyperindividualismus, dann jetzt angemessen den Pazifismus, keine Kriege, Protektionismus, ein Hypernationalismus und nicht zuletzt, das ist ein durchgängiges Moment, was immer stärker geworden ist, den Rassismus. Also von der kleinen Lüge, jetzt in Anführungsstrichen, zur Mammutlüge, vor diesem Hintergrund, wie ich ihn beschrieben habe, das ist der Weg gewesen, der fatal gewesen ist. Ja.
Ich möchte noch mal in die Geschichtsbücher steigen mit Ihnen, Christian Hacke. 1776 haben viele der Demonstrierenden vor dem Kapitol gerufen. Das ist das Jahr der Unabhängigkeitsbewegung und der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli in den USA. Damals waren die Briten die Gegner. Wie müssen wir diese Zahl heute denn lesen?
Die Gründung der USA war natürlich in Distanz zu Frankreich, in Distanz zu Großbritannien, um erstmal eine eigene Staatsgründung festzumachen. Die Sitten waren natürlich damals auch rauer, das ist klar, auch wenn Sie jetzt aktuell sagen würden, also Donald Trump geht ja auch gar nicht zur Inauguration seines Nachfolgers. Das überrascht uns alle, ja. Aber Tatsache ist, das war schon 1801 so, als der scheidende John Adams seinen Nachfolger Thomas Jefferson, da ist er einfach weggeblieben. 1829 war Quincy Adams ebenfalls bei der Einführung seines Nachfolgers Präsident Andrew Jackson nicht dabei. 1869 weigerte sich Andrew Johnson an der Einführung von Ulysses Grant teilzunehmen. Das gab es alles. Und bis in die Zeit des 20. Jahrhunderts, da war der Barry Goldwater, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, unterlegen, aber gratulierte Johnson auch nicht nach seinem Wahlsieg 1964. Also das war alles auch schon mal da und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass man jetzt nicht nur alles als plötzlich und neu sieht.
Um nochmal zu der Zahl zurückzukommen, die Sie als Schlüsselzahl genannt haben, 1877, das war doch 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg, als im Prinzip die Freiheitsrechte im Ansatz für die Schwarzen umgesetzt wurden, gegen das sich aber die Südstaaten oder die ehemaligen Südstaaten weiterhin wehrten.
Genau. Das ist der zentrale Punkt. Ich sagte vorhin, Ted Cruz hat ja im Senat diese scheinheilige Rede gehalten, man sollte so ein Gremium einrichten. Und in Wirklichkeit ging es ihm und ging es vor allem damals 1877 darum, die Anhänger riefen Tilden or Blood, das heißt also Bürgerkrieg. Und das war die Zeit eben 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Und da vermittelte der ehemalige Präsident Ulysses Grant und sagte, wir ziehen die Truppen aus den Südstaaten ab und die Südstaaten bekommen wieder ihre eigene Oberhoheit für Recht und Gesetz. Und erst als sie das machten, haben sie dem Kompromiss zugestimmt. Und das bedeutete, dass nun all die Bürgerrechte für die Schwarzen, die in diesen ersten 8 bis 10 Jahren kleine Wurzeln geschlagen hatten in den Südstaaten, wurden nachher von den Dixie Democrats im Süden wieder auf Null gebracht und es herrschten dann die neu eingeführten, wie man sagt, Jim Crow-Gesetze. Das heißt, es gab zwar nicht mehr die Rückkehr der Sklaverei, aber die Rassendiskriminierung der Ku Klux Klan, das begann alles. Und deshalb habe ich gesagt, das ist die Ursünde, weil eine Chance verpasst wurde, die Gleichberechtigung der Schwarzen, die schrittweise in diesen Jahren von 1866 bis 1876, 77 ermöglicht worden war, nun zurückgeschraubt wurde. Das war diese Ära, die man Reconstruction nennt und die kam dann zu ihrem Ende. Nicht materiell ging der Aufbau weiter, aber gesellschaftspolitisch.
Und ist das in Ihren Augen sozusagen auch die Wurzel des strukturellen, lange anhaltenden Rassismus, über die wir ja heutzutage immer noch sprechen?
Man muss es vielleicht mal so ausdrücken. Sie haben eine ganz gegensätzliche Auffassung in den USA. Der individualistische Grundcharakter der Amerikaner, der ist absolut gegen sozialistische oder kommunistische Ideen, ja. Aber umgekehrt ist bei den Republikanern immer Raum gewesen für nicht nur konservatives Denken, sondern individualistischen Rechtsextremismus oder auch, sagen wir mal, paranoides Denken, wie es der große Soziologe Richard Hofstadter ausgedrückt hat. Und das heißt, dass sie besonders bei den Republikanern eine Entwicklung sehen müssen über die ganzen Jahrzehnte oder über die zwei Jahrhunderte, wo schrittweise eine Erweiterung möglich war von konservativ zu pseudokonservativ zu rechtsradikal, paranoid und militant, wie wir es jetzt erleben, ja. Also das darf man nicht vergessen. Das haben sie nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der McCarthy-Ära der 40er und 50er Jahre, wo das antikommunistische Moment, selbst Harry Truman wurde sozusagen als Trittbrettfahrer für Kommunismus verunglimpft in den radikal rechten Kreisen. Aber dann kommt etwas ganz Entscheidendes, das wir nicht vergessen dürfen. Es kommt auf die Umstände an. Die 60er Jahre war Amerika heil, auf dem Weg nach vorn, eine liberale Gesellschaft. Und da waren die Vorurteile, die Goldwater formulierte, die Rechtsradikalen, fielen auf unfruchtbaren Boden. Jetzt, vor 4, 5 Jahren, als Donald Trump sich aufmachte, waren die Umstände in den USA absolut umgekehrt, nämlich negativ. Das Land war zerrissen. Das war ein ganz anderer Humus für Verschwörungstheorien und anderes mehr, wie wir es dann erlebt haben.
Der Politikwissenschaftler Christian Hacke und sein historischer Überblick über die Wurzeln der politischen und gesellschaftlichen Spaltung in den USA. Jörg Biesler hat die Kulturmeldungen und da geht es zunächst um zwei Preise, die noch zu erringen sind.
Ja, einen kennen wir schon. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sucht KandidatInnen für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der Preis soll wie gewohnt im Oktober in der Frankfurter Paulskirche vergeben werden und gesucht wird, wie jedes Jahr, ein Mensch, der, so die Ausschreibung, in hervorragendem Maße vornehmlich durch seine Tätigkeit auf den Gebieten der Literaturwissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Nochmal zur Orientierung: Zu den Preisträgern zählen Wissenschaftlerinnen, Philosophen und Schriftstellerinnen wie Jürgen Habermas, Orhan Pamuk, Navid Kermani, Caroline Emke, Margaret Atwood und Aleida und Jan Assmann. Bis 1. März können Vorschläge eingereicht werden. Einen neuen Preis schreibt die EU-Kommission aus. Einen europäischen Bauhauspreis, der Ideen liefern soll für das Klimaschutzprogramm Green Deal. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ja bereits ein New European Bauhaus vorgeschlagen, in dem wie in jenem vom Beginn des 20. Jahrhunderts wissenschaftliche Disziplinen mit solchen der Gestaltung und Kunst zusammenkommen sollen. Mit dem neuen Preis könnten etwa Gebäude, Gestaltungskonzepte für öffentliche Räume oder neue Arbeitsmethoden ausgezeichnet werden. Die Ausschreibung richte sich an Kunstschaffende, Designer, Ingenieure, Wissenschaftler, Unternehmer, Architekten, Studierende und viele andere. Vielleicht wird ja auch ein Theater ausgezeichnet, denn auch das kann den Klimawandel zum Thema machen. Überhaupt gilt Kunst ja mittlerweile auch als eine Möglichkeit zu forschen. Gestern Abend jedenfalls diskutierten ExpertInnen auf Einladung der Körber-Stiftung und des Portals Nachtkritik darüber, wie Theater das Drama Klimawandel künstlerisch bearbeiten könnte. Dabei war auch Nicola Bramkamp, Dramaturgin und künstlerische Leiterin des Projekts Save the World, die dazu rät, auch komplexe Wissenschaftsthemen mit klassischen Theatermitteln zu erzählen.
Ich bin da eine ganz klassische Dramaturgin im Sinne von Schiller und Lessing, dem Theater als moralische Anstalt. Ich finde, wir müssen unbedingt Klimawandel auch über Menschenschicksale erzählen. Und da gab es zum Beispiel eine ganz tolle Inszenierung von Katie Mitchell, die eben einfach das Schicksal von zwei Menschen in den Fokus gestellt hat, die sich die Frage stellen, ob sie ein Kind bekommen, wenn doch dann der CO2-Fußabdruck so groß wird. Und während dieser Performance haben sie Fahrrad gefahren und selber den Strom erzeugt. Man muss unbedingt auch über Empathie gehen. Und Empathie funktioniert über Identifikation und das geht natürlich auch über menschliche Schicksale.
Nicola Bramkamp über den Klimawandel auf der Bühne. Nicht der Klimawandel, sondern ein Kabelbrand hat das Feuer verursacht, durch das gestern Abend das Beaux-Arts in Brüssel schwer beschädigt wurde. Das Beaux-Arts ist ein Kulturzentrum in dem vom Jugendstilarchitekten Victor Horta entworfenen Palais des Beaux-Arts. Glücklicherweise wurden die im Beaux-Arts ausgestellten Kunstwerke weitestgehend gerettet. Auch die Handschriften von Ludwig van Beethoven, die dort derzeit in einer Ausstellung zu Gast sind. Beschädigt wurde die berühmte Orgel des Palais. Wie schwer ist noch unklar, ebenso wann das Beaux-Arts wieder öffnen kann.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Verlängerung des Lockdowns, die Bund und Länder beschlossen haben, und um die USA vor der Inauguration. Für Ihr Interesse an dieser Sendung dankt sehr herzlich Karin Fischer.